NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kunt. Heute geht es in Ihrer Redezeit ums Geld. Wir fragen, wie sorge ich für das Alter vor, wenn Sparen sich nicht lohnt oder nicht mehr lohnt? Die Servicetelefonnummer zum Mitreden in der Redezeit, die können Sie allerdings wie immer kostenlos nutzen. Also da können Sie zumindest schon mal sparen und das ist ja auch ein guter Anfang. Und die kostenfreie Servicetelefonnummer ist wie immer die 08000 441777. 08000 441777. Thema heute in der Redezeit, wenn Sparen sich nicht lohnt. Wie sorge ich für das Alter vor? Sie haben es schon gemerkt, wir reden über die Niedrigzinspolitik. Denn die Europäische Notenbank will ja bekanntlich mit allen Mitteln die Wirtschaft in Europa ankurbeln und hat dafür das Zinsniveau mittlerweile nahezu gegen Null gebracht. Das hat natürlich auch Folgen für private Anleger, wir spüren das. Denn die Zinsen auf Geldanlagen, die oft zur Altersvorsorge dienen sollen, die sind jetzt auch mittlerweile im tiefsten Keller angekommen. Wie lässt sich trotzdem einigermaßen sinnvoll für das Alter vorsorgen? Einfach scheint das nicht mehr zu sein.
Altersvorsorge ist sehr schwierig, weil man den Zinseffekt nicht hat und einfach das Gesamte ansparen muss, was man nachher als Rente haben möchte. Weil ich schon ein bisschen älter bin, habe ich zum Glück noch Verträge, die höhere Zinsen abwerfen. Wer heute neu was macht, der sollte eigentlich eine Riester-Rente machen, weil man da statt Zinsen eine Sparzulage bekommt, also eine staatliche Zulage.
Ich arbeite selber in der Startup-Branche und kriege das mit, dass eben mehr riskante Anleihen gekauft werden und auch Anteile in Unternehmen, was sicherlich immer noch gemacht werden kann. Also Aktienfonds immer noch eine interessante Möglichkeit, aber man muss natürlich dann ein höheres Risiko eingehen, um noch eine Rendite zu erwirtschaften.
Ich investiere in Aktien, also Sparen an sich mache ich gar nicht mehr. Außer ich habe halt einen Bausparvertrag, da bekomme ich auch noch ziemlich gute Zinsen drauf.
Ich weiß keinen anderen Weg, als trotzdem zu sparen, weil ich bin zu alt, um zu verstehen, wie Aktien funktionieren. Und ich gestehe, ich habe auch schon 3 Crash mitgemacht. Und insofern habe ich gar keine Motivation mehr, irgendeiner Anlage zu vertrauen.
Wir haben Haus gekauft. Ich sehe es als Altersvorsorge und als Anlage. Wertstabil, inflationssicher und risikoarm.
Man könnte noch Gold kaufen, man könnte noch Silber kaufen, irgendwelche Metalle, aber dafür reicht das Geld, glaube ich, bei den wenigsten aus. Ein Goldbarren kaufen ist auch viel Geld.
Thema heute in der Redezeit. Wenn Sparen sich nicht lohnt oder nicht mehr lohnt angesichts der Niedrigzinsen, wie sorge ich eigentlich noch sinnvoll für mein Alter vor, damit ich dann im Alter eben auch noch angemessen leben kann? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer. Es ist die 08000 441777. 08000 441777. Die Meinungen sind vielfältig, wie wir gerade gehört haben in der kleinen Umfrage von Silvia Buckel. Wir wollen das heute mit Ihnen aber diskutieren. Rufen Sie uns gerne an. Vielleicht haben Sie ja konkrete Fragen und wir wollen die gerne heute auch beantworten. Vielleicht haben Sie aber auch Erfahrungen gesammelt. Vielleicht sind Sie auch an der einen oder anderen Stelle auf die Nase gefallen. Das können Sie gerne heute hier schildern, wenn Sie wollen, auch unter anderem Namen. Die Redezeit heute also ganz im Thema, zum Thema, ganz im Fokus das Thema Altersvorsorge. Wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich eigentlich für das Alter vor? Professor Dr. Uwe Fachinger lehrt Ökonomie und demografischen Wandel am Institut für Gerontologie an der Universität Vechta. Guten Abend, Herr Professor Fachinger.
Guten Abend.
Bringen Sie uns mal auf den aktuellen Stand. Wie sieht denn eigentlich unsere gesellschaftliche Entwicklung zurzeit aus? Also es wird ja mal von einer Art Altersarmut gesprochen, die in Teilen schon da ist, die aber sich vergrößern könnte. Was hat sich da wie entwickelt in den letzten Jahren?
Nun ja, über die letzten Jahre, man kann sagen seit der Jahrtausendwende etwa, hat sich ein Paradigmenwechsel in der Alterssicherung vollzogen, der dazu geführt hat, dass die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sukzessive gesunken sind und auch weiter sinken werden, bis zum Jahr 2030 zumindest so geplant, und das verstärkt für eine private Altersvorsorge geworben worden ist, mit dem Ergebnis, dass zurzeit jedenfalls eine stärkere Entlastung der Unternehmen und auch des Bundeshaushalts erfolgt ist.
Das heißt, das Rentenniveau wurde abgesenkt in den vergangenen Jahren und die Menschen müssen tatsächlich sich zunehmend eigene Gedanken machen, um eine Art Zusatzsicherung herzustellen, eine private Zusatzsicherung herzustellen.
Ja, so wird es jedenfalls diskutiert und den Personen auch nahegebracht. Was dabei übersehen wird, und das ist eben in der Umfrage ein bisschen deutlich geworden, ist, dass man unterscheiden muss zwischen Vermögensbildung, dazu können Aktien dienen oder die anderen Aspekte, die dort erwähnt worden sind, und einer Altersvorsorge, also einer Absicherung eines Einkommensstromes, der bis zum Lebensende reichen soll. Mhm. Und darüber halt einen Lebensstandard dann abzusichern.
Dr. Reinhold Tiede, leitender Geschäftsführer Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung. Auch Ihnen zunächst mal guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie konnte es so weit kommen, dass die Rente nicht mehr ausreicht? Früher, ich erinnere mich an meine Großmutter, auch noch an meinen Vater, der gesagt hat, ja, nun gehe ich in den Ruhestand und ich weiß, ich habe dafür gesorgt. Die Rente ist ja zumindest zu damaliger Zeit relativ sicher gewesen. Wie konnte es dazu kommen, dass man heute da nicht mehr mit auskommt?
Ja, ich glaube, so kann man das auch nicht unbedingt sehen. Gerade wenn Sie sagen, Sie vergleichen das mit Ihrem Großvater oder Ihrer Großmutter. Ich glaube, die Rente ist heute im Vergleich zu der Zeit Ihrer Großmutter, Ihres Großvaters, sehr komfortabel und ausreichend. Was sich verändert...
Wofür ausreichend?
Das glaube ich schon. Also wenn wir die Alters-, also die Sozialhilfequoten, die Bedürftigkeit im Alter sehen, dann hat sich das im Vergleich zu unserer Großelterngeneration dramatisch verbessert. Da stehen wir viel besser da. Bis in die 80er Jahre hinein, 70er Jahre hinein, sage ich mal, war Alters-, sprach man ja von Altersarmut, die Armut weiblich ist, alt und weiblich ist. Und da gab es Sozialhilfequoten von 6, 7, 8% unter den älteren Menschen. Heute sind wir bei 2-3%. Also da hat sich vieles verbessert. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Rentenversicherung eine sehr solide Anlage war, eine sehr solide Politik gemacht hat, dass die Politik eine solide Rentenpolitik gemacht hat. Und im Ergebnis stehen wir, glaube ich, heute ganz gut da. Die Frage ist nur, stehen wir auch morgen und übermorgen noch gut da? Ich glaube, heute haben wir nicht ein großes Problem. Das Problem kann möglicherweise in Zukunft entstehen, wenn, da haben Sie, und das hat Herr Fachinger ja auch schon gesagt, wenn dieses neue Leitbild, sage ich mal, der Alterssicherung, nicht mehr die Rente allein soll es im Alter bringen, sondern Rente plus Zusatzvorsorge, wenn das nicht aufgeht, weil einer der beiden Elemente im Augenblick ist da die Zusatzvorsorge, das Problematischere, die erwartete Leistung nicht bringt.
Max Schmutzer ist Experte für Geldanlagen und Altersvorsorge bei Finanztest Stiftung Warentest. Guten Abend, Herr Schmutzer.
Guten Abend.
Es gibt, wie gesagt, Zusatzangebote seit vielen Jahren, ja. Da wird immer von der Riester-Rente oder von der Rürup-Rente gesprochen. Sie haben das sicherlich alles hinlänglich ja bearbeitet in den vergangenen Jahren. Sind das tatsächlich auch in der Zeit der Niedrigzinsen, sind das Produkte, die Sinn machen? Sie werden ja staatlich nach wie vor gefördert.
Genau, und das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Die staatliche Förderung gibt es, egal wie hoch oder wie niedrig die Zinsen sind. Spaß macht es natürlich nicht mehr so viel wie früher, wo zusätzlich zu der staatlichen Förderung auch noch ordentlich Zinsen bei den sicheren Produkten dabei waren. Aber auch bei Riester gibt es verschiedene Durchführungsarten. Also es muss nicht immer die klassische Riester-Rentenversicherung sein, wo es heute auch schwierig ist, vernünftige Zinsen zu bekommen, sondern es gibt zum Beispiel auch für jüngere Leute, die noch lange Zeit haben bis zur Rente, Riester-Fondssparpläne, mit denen man sich auch an den Aktienmärkten beteiligt und wo durchaus höhere Renditen noch drin sind. Riester ist insgesamt ein sehr sicheres Produkt. Man kann nicht weniger rausbekommen, als man eingezahlt hat. Das bedeutet halt auch, dass diese Garantie irgendwie erkauft werden muss. Wenn man mehr ins Risiko gehen möchte und ohne Riester-Förderung, ohne diese Absicherung zum Beispiel in Aktienfonds spart, ist da auch noch eine höhere Rendite möglich.
Aber wir haben ja schon gehört von Professor Fachinger, wir müssen ein bisschen trennen, die Vermögensbildung und sozusagen eine verrentete Vermögensbildung, mit der man dann sozusagen bis an sein Lebensende auch monatliche Beiträge zurückbekommt oder monatliche Unterstützungen bekommt, mit denen man dann sein monatliches Leben sichern kann. Dafür sind aber Rürup und Riester nach wie vor sinnvoll.
Dafür sind sie nach wie vor sinnvoll, muss aber nicht von Anfang an damit gemacht werden. Ich kann mich auch während der Erwerbsphase erstmal auf die Vermögensbildung konzentrieren und dann im Alter das Geld noch verrenten. Also dann ist es auch, wenn ich in Rente gehe, noch nicht zu spät, um mich dann noch für eine Rentenversicherung, die dieses Langlebigkeitsrisiko absichert, zu entscheiden. Dazu kommt, dass viele Leute, die eine gesetzliche Rentenversicherung haben, zum Beispiel auch noch eine Betriebsrente aufbauen während der Erwerbsphase. Das ist auch eine Rente, die monatlich gezahlt wird, egal wie alt ich werde. Das heißt, da muss man ganz genau gucken, was brauche ich, was habe ich schon. Das ist insgesamt komplizierter geworden als früher, wo man gesagt hat, naja, gesetzliche Rente und eine Lebensversicherung, damit fahre ich ganz gut. Geldanlage, Altersvorsorge ist komplizierter geworden. Man muss sich selber mehr drum kümmern. Aber nach wie vor kann man da was erreichen.
Wer hilft einem da eigentlich bei dieser komplizierten Materie, die man ja wahrscheinlich, wie Sie gerade angedeutet haben, als Laie ganz schwer durchblickt?
Das ist ein schwieriger Punkt, wo es immer wieder Probleme gibt. Also die Anreizstrukturen bei den klassischen Bankberatern, Versicherungsvermittlern und so sind nicht immer so, dass die einem das beste Produkt verkaufen. Wir sagen auch immer, Riester-Rente lohnt sich mit vielen Wenn und Abers. Das größte wenn ich ein gutes Produkt wähle. Wenn ich ein zu teures Produkt kaufe, bringt mir die beste staatliche Förderung nichts, dann habe ich ein schlechtes Produkt und verdiene viel weniger damit, als ich mit einem guten Produkt kriegen könnte. Unabhängige Beratung zu finden, ist da schwierig. Es gibt sicherlich sehr gute Versicherungsvermittler und Versicherungsberater. Wenn ich da einen habe, dem ich vertraue, mit dem kann ich das besprechen. Man sollte aber immer auch eine zweite Meinung einholen. Das kann man zum Beispiel machen, indem ich mit meinem Vertrag zu einer Verbraucherzentrale gehe und die mal drauf gucken lasse und sage, hier, das ist mir vorgelegt worden, das will mir mein Versicherungsvermittler verkaufen, kann ich das machen? Und dann bezahlt man eine relativ geringe Gebühr und die schätzen das für einen ein und sagen, naja, guck dich mal lieber nochmal um und selber kümmern. Also im Internet oder bei uns, bei Finanztest nachlesen, womit haben andere gute Erfahrungen gemacht, welche sind bei Tests, Anbieter haben da gut abgeschnitten. Ja, man muss sich ein bisschen kümmern.
Übrigens, allgemeine Informationen zur Altersvorsorge, die kann man auch bei der Rentenversicherung bekommen. Allerdings nicht das, was Herr Schmelzer gerade sagte, man kriegt keine konkreten Hinweise auf Verträge, was gute Produkte sind, aber allgemeine Informationen, wie das funktioniert, welche verschiedenen Produkttypen es gibt, das kriegt man auch in der Beratungsstelle der Rentenversicherung.
Es wird ja auch immer über diese Vermittlerprovision gesprochen bei den Riester- und Rürup-Verträgen. Herr Schmelzer, sind Direktversicherer da grundsätzlich besser aufgestellt, dass man bei denen besser bedient?
Wenn man auf eine Beratung verzichten kann, sind die Verträge günstiger. Also man muss die Abschlussgebühren, die man zum Beispiel für eine Provision des Vermittlers bezahlt, hat man bei einem Direktversicherer, also das sind Versicherer, die ihre Verträge übers Internet oder übers Telefon abschließen, nicht zahlen. Das wirkt sich gerade bei niedrigen Zinsen natürlich auch auf die Rendite auf, weil wenn die Zinsen hoch sind, dann fallen die Kosten nicht so sehr ins Gewicht. Ist auch ärgerlich, aber da konnte man lange Zeit ein bisschen drüber hinwegsehen. Je niedriger die Zinsen aber sind, umso stärker spielen halt auch die Kosten dieser Verträge hinterher in die Ablaufleistung rein. Und wenn ich einen teuren Vertrag habe, der wenig Zinsen abwirft, kann man sich vorstellen, dass das keine gute Kombination ist.
Was bringt die Niedrigzinsphase, in der wir uns ja schon seit Jahren befinden und die ja jetzt nochmal ein bisschen verschärft worden ist, für unsere Altersvorsorge? Welche negativen Folgen, das wollen wir heute mit Ihnen besprechen. Wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich eigentlich sinnvoll jetzt noch für das Alter vor? In der Redezeit können Sie Ihre Fragen stellen, können Sie auch Ihre Meinung zum Thema sagen, Ihre Erfahrungen schildern. Hier ist nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer, ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Harald Gieser aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend, Herr Gieser.
Guten Abend in die Ruherunde. Ja, sparen lohnt nicht mehr. Aber es gibt kein Recht auf Zinsen, so wenig in einer Marktwirtschaft, so wenig wie es ein Recht auf Arbeit gibt. Die Leute haben das, was sie zukünftig verbrauchen als Rentner, müssen sie einfach irgendwie anlegen. Aber ob sie dafür Zinsen kriegen, ist eine ganz andere Frage. Und wenn man sich mal die Langfristzinsen, so 10-jährige Bundeswertpapiere anguckt, die waren im Jahr 1990 so ungefähr bei 8-9%. Und die sind zwar schwankend, immer mal 1-2% mehr, weniger, aber sind durchgehend gefallen und heute liegen sie irgendwo bei 1,5-2%. Und zwar ganz gleichmäßig, ohne irgendwelche Wirtschaftskrisen, sondern die machen höchstens mal das Wackeln aus. Das heißt, in einer reichen Gesellschaft und ganz viele Unternehmen machen ganz viel Gewinne, ist einfach sehr viel Geld auf dem Markt. Und wo viel Geld ist, sind die Zinsen niedrig und die können auch negativ werden. Darauf muss man sich in der Zukunft einstellen. Und wenn der Staat immerhin garantiert über Riester-Rente, dass das, was man eingezahlt hat, rauskommt, dann ist das schon sehr viel. Das haben frühere Generationen haben diese Garantie nicht gehabt. Denken Sie nur so an Anfang des 20. Jahrhunderts. Da haben Leute reichere, wohlhabende auch in Staatsanleihen finanziert und dann ist der Staat bankrott gegangen. Sie haben gar nichts davon gehabt.
Also Sie glauben, wir haben eine unpassende Erwartungshaltung, kann man das so sagen?
Naja, ist es die Erwartungshaltung aus den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, in dem die insbesondere in Deutschland die Wirtschaft gewachsen ist. Wurde ja auch schon angesprochen, da waren die Zinsen hoch, da ging es nur um das Mehr zu verteilen. Aber wir sind in einer saturierten Gesellschaft, die Bevölkerung wächst nicht mehr. Das heißt also, die Leute, die das Geld haben, die brauchen selber gar keine, also die Reichen oder auch die Wohlhabenden, die brauchen gar keine Kredite, fragen sie also auch nicht nach, sondern im Gegenteil, die wollen auf das Geld, was sie haben, selber Zinsen haben. Der armere Teil der Bevölkerung bekommt keine Kredite, allerhöchstens mal einen Konsumentenkredit. Ja, und der kleine Rest, der dazwischen, hat das Problem, also jemand, der gut verdient, Familie gründet, Haus oder Wohnung kauft, der braucht einen Kredit, wenn er dafür. Aber dummerweise kann er da nicht gleichzeitig Geld anlegen. Weil er soll ja die Zinsen zahlen für die quasi Betriebsrenten, also die aus seinen Geld, das er geliehen hat, eben die Zinsen haben wollen. Also das wird immer enger.
Passt nicht. Ja, Professor Uwe Fachinger als Ökonom, können Sie uns das mal einordnen? Ist es tatsächlich so, dass im Grunde dass diese Niedrigzinspolitik oder auch diese aktuelle Politik auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir eigentlich wirtschaftlich so erfolgreich sind in Deutschland in den vergangenen Jahren und dass deswegen einfach alles einigermaßen gerade läuft und wir deswegen diese Geldschwemme haben, die natürlich jetzt durch europäische Maßnahmen noch verstärkt wird?
Ja, also vielleicht mal auf den Anruf verantwortend oder darauf eingehend ein klein wenig. Wir haben ja durchaus Wirtschaftswachstum, auch reales Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren und werden das auch in der Zukunft haben. Und reales Wirtschaftswachstum bedeutet auch eine Zunahme des Volkseinkommens. Ein Zunahme des Volkseinkommens bei einer schrumpfenden Bevölkerung, soweit man den Vorausberechnungen dort zurzeit noch glauben kann, führt zwangsläufig dazu, dass pro Kopf innerhalb der Bevölkerung mehr an Vermögen an Wirtschaft vorhanden ist. Das heißt also, diese Diskussion darüber, dass man aufgrund einer schrumpfenden Bevölkerung nicht genügend an materiellen Ressourcen da ist und deswegen der Lebensstandard innerhalb der Bevölkerung, auch der älteren Bevölkerung, nicht gewährleistet werden kann, ist so nicht richtig. Es ist vielmehr, und das eben ein bisschen darauf hingewiesen worden, in der Tat ein Verteilungsproblem. Mhm. Und das ist etwas, was zurzeit zumindest die Alterssicherungspolitik in Deutschland dominiert hat. Die Diskussion darüber, wer wird im Rahmen der Altersvorsorge in Deutschland stark und wer wird weniger stark belastet, beziehungsweise wer wird sogar entlastet. Und wie ich am Anfang schon sagte, eine Entlastung findet statt zurzeit und wird auch weiterhin so betrieben im Rahmen der privaten und auch der ergänzenden betrieblichen Vorsorge der Unternehmen, die entlastet werden, beziehungsweise deren entsprechenden Anteilseigner beziehungsweise des Bundeshaushalts. Und wer zusätzlich belastet wird, das sind die privaten Haushalte, denn die zahlen ja trotz dieser Riester-Förderung selbstverständlich von ihrem laufenden Einkommen einen Betrag in irgendwelche Anlageformen.
Aber nochmal der Hinweis, Riester und Rürup sind aber letztlich so sicher, dass man sagt, also das, was man eingezahlt, kriegt man mindestens zurück, was natürlich also auch jetzt nicht unbedingt ein tolles Ziel ist. Aber
es handelt sich um den Nominalwert. Also Entschuldigung, heutzutage sind 1.000 Euro nicht mehr noch einiges an Kaufkraft. Das wird in 20 oder 30 Jahren nicht mehr der Fall sein. Von daher, das, was dort garantiert wird, ist die Nominalwertgarantie. Und wie auch eben schon gesagt worden ist, die erkauft man sich in diesen Produkten ziemlich teuer. Zumal, und das ist eben auch noch nicht angesprochen worden, diese Art Produkte können gar nicht das sinkende Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ersetzen, weil deren Dynamisierung, also die Anpassung der Leistungen während der Bezugsphase, nicht an irgendwelche ökonomischen Größen, Preisindexierung oder Lohnindexierung geknüpft ist, sondern schlicht und ergreifend an dem Ergebnis des Versicherungsunternehmens, wenn man beispielsweise einen Versicherungsvertrag abhängt und wie geschickt dort mit dem Geld gewirtschaftet worden ist.
Mhm. Henrik Schinnenburg aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, also ich möchte einmal meinen Vorhörer, der am Telefon war, einmal beipflichten, was er gesagt hat, und dem Vorredner eben gerade auch nochmal. Also beim Vorhörer, der hat das schön gesagt, die Zinsen, die man gerne haben möchte, die muss ein anderer erarbeiten. Das ist leider nun mal so in unserem Wirtschaftssystem, Zins und Zinseszinsgeldsystem. Und was mein Vorredner jetzt eben gerade sagte, wir haben eigentlich eine Bedarfsdeckung. Wir haben Wirtschaftsüberschüsse, die exportiert werden. Kann man eigentlich sogar schon sagen, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, seit 1900, fängt an, Europa zu exportieren. Und das, was wir exportieren, zerstört irgendwie ja auch mehr oder weniger die Arbeitsplätze dort vor Ort. Aber das gehört ja nicht zur deutschen Rente dazu. Was ich im Vorgespräch angesprochen hatte, aufgrund des Zinseszinseffektes bauen sich in regelmäßigen Abständen, das kann man in der Geschichte nachgucken, ständig Finanzblasen auf, so im regelmäßigen Abstand von 40 bis 50 Jahren spätestens. Irgendwelche Finanzblasen, und wenn die platzen, das endet leider meistens blutig.
Im übertragenen Sinn?
Nee, nicht nur im übertragenen Sinn. Gucken Sie sich die Kriege an, gucken Sie sich die Weltwirtschaftskrise Anfang der 20er an, die bis Ende der 20er lief und so weiter. Aber das hat ja mit der heutigen und der zukünftigen Rente nicht viel zu tun. Vielleicht sollte ein Herr Leukert, ein FAD-Vorstand, der am 21.01. in einer Internetzeitung ein Interview gegeben hat, vielleicht auch mal zu Gehör genommen werden oder ganz viele andere Leute, die ein Grundeinkommen andenken. Mhm. Allerdings, wie gesagt, ein Grundeinkommen ist eine gute Idee, bloß nicht mit in einem Zins- und Zinsbasierten Geldsystem. Das wäre eine riesige Systemfrage, aber wenn wir auf diesem Planeten weiterhin noch gut leben wollen und nicht die Ressourcen so verballern, wie wir sie jetzt gerade tun, das gilt sowohl für die menschliche Arbeitskraft als auch für die natürlichen Ressourcen.
Ich würde gerne.
Müssten wir wohl eine Systemfrage stellen, die gut, auch die systemische Rente. Allein dadurch, dass wir ein Grundeinkommen hätten, könnten wir zum Beispiel einen ziemlichen Wasserkopf in unserem Verwaltungsapparat abbauen.
Ich würde die Frage gleich mal weitergeben wollen an Professor Fachinger. Müssen wir im Grunde das gesamte System überdenken oder sind wir eigentlich in einer Zeit, wo wir sagen können, wir können uns tatsächlich noch Alternativen und Ergänzungen etwas strukturierter vorstellen?
Also wir müssen nicht das System vollständig ersetzen oder ändern. Das ist aber letztendlich eine Frage, was das System eigentlich leisten soll. Wir haben in Deutschland eine Alterssicherung, deren Ziel nach wie vor noch ist, und zwar über die drei Säulen, gesetzliche oder Regelversorgung, betriebliche Absicherung und private Vorsorge, den Lebensstandard abzusichern. Das heißt, ein entsprechendes Lebenshaltungsniveau aufrechtzuerhalten nach der Aufgabe der aktiven Erwerbstätigkeit. Und das System hat das in den letzten 20, 30, 40 Jahren im Prinzip sehr gut geleistet. Herr Thiel hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass die Armutsquote in Deutschland in der älteren Bevölkerung sehr niedrig ist. Und das ist auch ein Ergebnis der in den 70er, 80er Jahren erfolgten, sehr kontinuierlichen Alterssicherungspolitik, die betrieben worden ist, die konsensual erfolgt ist, im Gegensatz zu dem, was seit der Jahrtausendwende stattgefunden hat. Von daher, das System als solches ist eigentlich ein sehr gutes System. Es geht eher darum, festzulegen, wie viel soll denn eigentlich die Regelversorgung leisten und was soll als ergänzende Leistung durch private und betriebliche Altersvorsorge noch dazukommen. Hm. Aber die Grundsicherung, die Regelversorgung sollte auch das leisten, was der Name beinhaltet, nämlich in der Regel den Lohnersatz für die nach der Erwerbstätigkeit folgende Phase gewährleisten.
Reinhold Thiele, als leitender Geschäftsführer Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung, Sie haben gesagt, das können wir eigentlich auf Dauer nicht sicherstellen. Ist das richtig?
Also ich würde jetzt sagen, nach dem geltenden Recht, nach dem, was wir jetzt im Gesetz stehen haben, ist es auch gar nicht vorgesehen. Das hat Herr Fachinger ja auch jetzt eben nochmal wiederholt. Nach geltendem Recht, nach dem jetzigen Leitbild ist es so, dass man sagt, man möchte die Lebensstandardsicherung im Alter gewährleisten, aber nicht allein aus der gesetzlichen Rente, sondern aus der gesetzlichen Rente plus Zusatzvorsorge. Und der Staat fördert deswegen auch diese Zusatzvorsorge im Rahmen der Riester-Rente zum Beispiel. Deswegen sollte man die gesetzliche Rente jetzt nicht für etwas verhaften, sage ich mal, oder einfordern, für das sie nach geltendem Recht gar nicht vorgesehen ist. Sie hat einen wesentlichen, sicherlich den größten Anteil an der Lebensstandardsicherung, aber sie wird nicht allein den Lebensstandard im Alter sichern können und das auch nicht sollen nach der jetzigen
Definition. Wie erwirtschaften Sie denn eigentlich Ihre ja doch irgendwo Überschüsse? Denn Sie müssen ja auch irgendwie Gelder generieren, um Renten in dem Maße auszahlen zu können, wie Sie das zurzeit tun. Sie haben zwar gesagt, zurzeit läuft es ja ganz gut, weil viele Beitragszahler da sind, aber es gibt ja auch Zeiten, in denen das eben nicht so ist. Also Sie müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass da immer genug Geld in der Kasse drin ist. Wie machen Sie das denn angesichts
der Zinsen? Ja, also die Rentenversicherung ist ja im Grundsatz ein umlagefinanziertes System. Ja. Das heißt, wir finanzieren die heutigen Renten aus den Beiträgen der heutigen Arbeitnehmer. Mhm. Da wir im Augenblick sehr viele Arbeitnehmer haben, wir hatten noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie zurzeit und wir hatten auch noch nie so ein hohes Beitragsaufkommen wie zurzeit, läuft es im Moment wirklich ausgesprochen gut. Wir nehmen sehr viel Geld ein. Es sind ja in den letzten Jahren zweimal die Beitragssätze sogar gesenkt worden, weil wir so gute Einnahmesituationen haben. Wenn solche Situationen auftreten, dass wir in einem Jahr mehr einnehmen, als wir aktuell brauchen zum Rentenfinanzieren, dann wird das Geld angelegt. Das nennt sich dann Nachhaltigkeitsrücklage und wird sehr sicher angelegt im Wesentlichen in festverzinslichen Papieren, in Staatsanleihen und Ähnlichem. Allerdings, und da kommen wir jetzt in das Problem, natürlich in Papieren, die zurzeit praktisch nichts mehr abwerfen. Mhm. Und
leiden Sie auch unter dieser Niedrigzinspolitik?
Wir leiden sehr unter der Niedrigzinsphase. Ich habe gerade mich noch mal vergewissert, wir sind im Moment noch so, dass wir keine Miese machen mit unserer Geldanlage. Man redet ja immer von Negativzinsen. Ja. Ich habe jetzt gelernt, das heißt gar nicht Negativzinsen, sondern die Banken nennen das Verwahrgelder. Man kriegt keine Zinsen, sondern zahlt ein Verwahrgeld. Und das wirkt sich dann aber so aus wie eine Minusverzinsung. Mhm. Soweit sind wir mit unseren Anlagen zurzeit noch nicht. Aber wir haben, also sagen wir mal, eine schwarze Null, aber auch nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Andererseits, es ist für uns nicht so ein großes Problem, weil diese Geldanlage wirklich nur der Notgroschen ist und die eigentliche Finanzierung der aktuellen Renten aus den aktuellen Beiträgen fließt. Und da fließt es im Augenblick ausgesprochen gut.
Gut, aber es ist ja absehbar angesichts des demografischen Wandels, dass sich das ändern wird.
Ja, das wird sich ändern. Das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum die Politik diesen Weg eingeschlagen hat. Das Rentenniveau soll leicht absinken. Das ist richtig. Wir rechnen in unseren aktuellen Schätzungen damit, jetzt gerade vor kurzem die nochmal neu geschätzt, dass wir bis zum Jahr 2030 einen Anstieg des Beitragssatzes in die Gegend von 22, vielleicht knapp unter 22% haben werden. Heute liegen wir bei 18,7%. Also wir werden in dieser komfortablen, günstigen Situation, wie wir heute sind, in der Rentenversicherung auf Dauer nicht bleiben. Darauf müssen sich alle einstellen.
Das Thema heute in der Redezeit. Wenn Sparen sich nicht lohnt, was kann ich tun, um im Alter noch sicher leben zu können und angemessen leben zu können? Wie sorge ich für das Alter angemessen vor? Das ist das Thema in der Redezeit. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie Fragen haben, konkrete Fragen haben oder auch eigene Erfahrungen schildern wollen, vielleicht haben Sie ja auch schon versucht, an der einen oder anderen Stelle Altersvorsorge auf etwas unkonventionelle Art und Weise zu betreiben. Teilen Sie uns das gerne heute mit in der Redezeit. Das ist Ihre Sendung. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer, die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 44 1777. Wir haben auch hin und wieder Mails. Olaf Wittern zum Beispiel aus Edewecht hat geschrieben, besteht die Gefahr, dass persönliche Vorsorge, wie zum Beispiel Betriebsrente, wir haben da gerade drüber gesprochen, und Vermietungseinkünfte irgendwann bei der Rente gegengerechnet werden? Das ist sicherlich eine Frage, die Reinhold Thiele noch eben schnell beantworten kann, oder?
Ja, also nach geltendem Recht ist das nicht möglich. Ja. Ich gehe auch fest davon aus, dass das so bleibt, weil wir in Deutschland, wenn wir eins in der Rente sicher haben, dann ist das das Äquivalenzprinzip. Und ich glaube, es gibt keine Gruppe in unserer Bevölkerung, die daran wirklich rütteln will. Das Einzige, an einer Stelle könnte etwas passieren. Es wird ja im Augenblick wieder nachgedacht über eine solidarische Lebensleistungsrente. Es gab vor einigen Jahren zur Zeit von Frau von der Leyen als Ministerin schon einmal einen ersten Aufschlag in die Richtung. Und da war es tatsächlich so, dass bei niedrigen Renten unter bestimmten Umständen eine Aufstockung erfolgen sollte, aber die nur dann, wenn andere Einkünfte nicht vorliegen.
Ah, ja, okay.
Aber wirklich nur in diesen Fällen, wo niedrige Renten aufgestockt werden sollten. Und das ist dann ja auch nicht gekommen. Und ob das jetzt in diesem Jahr...
Sie hat auch noch nicht mehr Ministerin gewesen.
Die ist dann, genau, die macht jetzt ein anderes Feld, beackert sie jetzt. Und ob das dieses Mal so kommt und in welcher Weise das kommt, das wissen wir noch nicht. Hm. Und das ist erstmal Zukunftsvision.
Am Telefon Wolfgang Böck aus Bad Schwartau. Guten Abend.
Ja, guten Abend oder moin moin.
Moin moin.
Ja, ich habe da einen Tipp. Und zwar, ich bin schon in Rente. Aber ich habe meine Altersvorsorge frühzeitig angegriffen. Und zwar, als ich 33 war, habe ich eine Eigentumswohnung gekauft. Habe dann bis 66 die Hypotheken zurückbezahlt. Und spare jetzt jeden Monat doch mindestens 300 Euro an Kaltmiete.
Aha.
Ist doch was.
Das ist was. Immobilienanlage, richtig. Das ist ein Thema, was wir sicherlich heute auch nochmal besprechen sollten. Max Schmutzer als Experte für Geldanlagen und Altersvorsorge. Immobilien werden immer wieder genannt als ganz sichere Anlage für eine Altersvorsorge. Natürlich erstmal auch eine Geldanlage, aber später auch eine gute Altersvorsorge. Teilen Sie diese Meinung als Experte von Finanztest?
Ja, wenn man das so macht wie Herr Böck und es schafft, dass man mit Renteneintritt in einer abbezahlten Wohnung oder in einem abbezahlten Haus wohnt, dann spart man natürlich monatlich Geld und das ist eine super Altersvorsorge. Es ist nur auch wiederum kein Tipp für jedermann, weil das Leben spielt nicht immer in einer geraden Linie. Leute müssen umziehen, Leute lassen sich scheiden, es werden Familien gegründet, also sich zu früh auf eine Immobilie festzulegen, die dann mit dem Leben, das man sich ausgesucht hat, nicht mehr mithalten kann oder dazu nicht mehr passt, dann muss es verkauft werden, dann weiß man auch nicht, ob man den Preis erzielt, den man vorher mal gezahlt hat. Also wenn man weiß, man bleibt da wohnen, wo man gerade wohnt und man ist verheiratet und man hat Kinder und man weiß, das soll jetzt erstmal alles so bleiben, dann ist der Immobilienkauf gerade mit den niedrigen Zinsen, das ist natürlich wieder dann der Punkt, wo sich Leute freuen, dass die Zinsen so niedrig sind.
Können sie schneller kaufen, ja.
Können sie schneller kaufen, eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, die Altersvorsorge für jeden würde ich auch so nicht sehen.
Es gibt ja schon erste Stimmen, die sagen, angesichts dieser niedrigen Zinsen könnte es zu einer Art Immobilienblase kommen, weil immer mehr Leute nicht nur kaufen, sondern auch neue Häuser bauen und ähnliches. Und später sind die entweder nicht mehr finanzierbar oder gar nicht gebraucht. Sehen Sie diese Gefahr auch am Himmel?
In den großen Städten ist das sicherlich ein Problem, dass die Preise auch einfach schon so hoch sind, dass sie sich normale Familien mit einem normalen Einkommen gar nicht mehr leisten können. Während dann auf dem Land die Gefahr wieder größer ist, dass die Immobilien vielleicht irgendwann nicht mehr das wert sind, was sie jetzt gerade wert sind. In der Stadt hat man zumindest ja, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Preise nicht sinken. Auf dem Land kann man das eher so nicht, ist das nicht so sicher. Von daher, ja, die Preise spielen natürlich eine Rolle, muss man immer mit bedenken. Und sollte man dann auch nicht blauäugig einfach irgendwas kaufen, nur weil die Zinsen gerade niedrig sind.
Es ist ja wirklich ein großes Angebot an Möglichkeiten, irgendwas zu tun, um Geld anzulegen, aber eben auch Geld anzulegen, aus dem man später möglicherweise regelmäßige Zahlungen generiert. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, es scheint ja wirklich ganz schwer, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Herr Schmutzer, gibt es irgendwo wirklich jemanden, wo man sagt, okay, zu dem gehe ich hin und der berät mich so unabhängig wie nur möglich, sodass ich mich darauf verlassen kann, dass der nicht für sich da immer noch seine Prozente abzwackt und ich weiß dann wirklich, das ist die richtige, für mich passende Situation, die ich jetzt umsetzen werde. Also mir erscheint das immer noch sehr, sehr, sehr schwierig. Sie haben ja auch gerade angedeutet, Immobilien einerseits ja, andererseits nicht, Riester ja, andererseits nicht. Also man steht da ja wirklich wie der Ochs vorm Berg.
Ja klar, das kann ich verstehen und ich muss leider sagen, ganz ohne sich selbst zu informieren, ist es einfach keine gute Idee, sich beraten zu lassen, weil man ungefähr für sich schon mal klar machen sollte, eine gewisse Rendite gibt es nicht ohne ein gewisses Risiko. Welches Risiko möchte ich eingehen mit meiner Geldanlage? Kann ich das verkraften, dass meine Geldanlage ab und zu auch mal weniger wert ist, als ich eingezahlt habe? Das ist zum Beispiel bei Aktienfonds der Fall. Das kann immer sein, dass die unter Wasser ist, aber auf lange Sicht steigen, ist das halt sehr unwahrscheinlich, dass man weniger Geld rausbekommt, als man eingezahlt hat. Solche Sachen, darüber muss man sich im Klaren sein, bevor man in ein Beratungsgespräch geht. Dann gibt es selten, aber die gibt es, sogenannte Honorarberater. Die beraten unabhängig, man muss die allerdings bezahlen. Okay. Das, was normalerweise der Versicherungsvermittler als Provision abzieht, drückt man dem dann bar in die Hand. Da schrecken viele Leute vor zurück, weil sie denken, naja, das kriege ich bei meinem Bankberater ja auch umsonst. Nur muss einem auch klar sein, umsonst macht er das auch nicht. Also der verdient dann an den Produkten, die er ihnen verkauft. Und das verzerrt natürlich dann auch so ein bisschen die Objektivität. Der verkauft dann eventuell eher was, wo er daran gut verdient und nicht, wo sie dran gut verdienen.
Wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich für das Alter vor? Thema heute in der Redezeit. Kostenlose Service-Telefonnummer für Sie zum Anrufen. 08000 44 1777. Ihre Fragen oder auch Ihre Erfahrungen würden wir gerne heute hier hören oder auch beantworten. Dorothea Gulasch aus Stade ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend allerseits. Ich lebe im Heute und heute freue ich mich über meinen Tässchen-Kaffee. Heute freue ich mich über meine Scheibe Brot. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Sorgt euch um nichts. Und dann möchte ich meine Sorgen auf den werfen, der für mich sorgt, nämlich auf Gott, den Schöpfer aller Dinge. Und er wird mich versorgen. Er hat es mit meiner Mutter getan, mit den drei Kindern, als sie auf der Flucht war. Und sie sagte immer, Kinder, weint doch nicht. Wir haben doch einen Vater im Himmel. Wir können doch Brennnesseln essen. Wir haben Melde, wir haben Bucheckern. Ich lebe fröhlich. Ohne diese Sorgen, ich weiß, wie viel Haferflocken kosten, ich weiß, wie ich mich einrichten kann und ich bin sehr glücklich in dem Heute und Jetzt immer nur den einen Tag. Und diesen Rat kann ich weitergeben.
Ja, den nehmen wir auch gerne mal an und geben den mal weiter an Professor Uwe Fachinger. Er lehrt ja Ökonomie und demografischen Wandel am Institut für Geoontologie der Universität Vechta. Es ist ja in der Tat so, dass sich viele Leute in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, eigentlich um ihre Altersvorsorge bisher wenig Gedanken gemacht haben und machen. Ist das eine Einstellung, die naiv ist, die möglicherweise christlich geprägt sein kann, wenn man sagt, lebe lieber die Gegenwart vernünftig und mache dir nicht so viel Sorgen um die Zukunft? Oder ist das eine völlig unrealistische Sichtweise?
Nein, unrealistisch ist natürlich nicht. Aber der Informationsbedarf, der notwendig ist, um eine einigermaßen adäquate Entscheidung treffen zu können, der ist den Bürgern eigentlich nicht zugänglich. Mhm. Und es hilft auch nichts in Wirtschaftskrisen. Die Wirtschaftskrisen, die wir gesehen haben, da haben selbst die professionellen Anleger deutliche Fehlentscheidungen getroffen im Vorfeld, sodass ihnen auch da das ganze Finanzwissen nicht hilft in derartigen Situationen. Der Einzelne ist den Verwerfnissen auf den Kapitalmärkten schutzlos und hilflos ausgeliefert.
Aber nochmal die Frage, haben Sie das Gefühl, dass die Deutschen sich wirklich angemessen Gedanken über ihre Altersvorsorge machen oder blenden das viele auch aus verschiedenen Gründen? Wir haben gerade eben von Frau Gulasch einen gehört, weil sie sagen, oh nee, das beunruhigt mich vielleicht auch eher, dann habe ich Panikattacken, weil ich weiß, ich komme später nicht mehr über die Runden.
Naja, angemessen ist immer eine sehr, sehr relative Größe. Ich denke schon, dass die Personen entsprechend sich Gedanken machen über ihre Altersvorsorge und dies auch zu Recht tun, denn das System, wie es zurzeit aufgebaut ist, führte dazu beispielsweise, dass, um mal ein paar Zahlen zu nennen, um im Jahr 2030 eine Rente zu erhalten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die das Grundsicherungsniveau abdecken würde, also das, was die Sozialhilfe dann leisten würde, müsste einer, der im Durchschnitt verdient hat, 42 Jahre lang ununterbrochen erwerbstätig gewesen sein. Wenn jemand eine Teilzeittätigkeit hätte oder 75% nur des Durchschnittsverdienst erhalten hätte, müsste diese Person etwa 56 Jahre wertig gewesen sein, um überhaupt eine Rente zu erreichen, die oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegt, dann in 2030. Mhm. Und eine Person, die über derartige Einkünfte verfügt, ist nicht in der Lage, entsprechende Vermögensbestände aufzubauen, um dann diese, die über einen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, reichen müssen, um darüber dann das, den Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Das ist auch etwas, ich meine, eben ist das Haus als Altersvorsorge angesprochen worden. Das ist natürlich ein Objekt, das einem die Ausgaben im Alter für Mietzahlungen beispielsweise entlastet darin, aber sie erhalten dadurch, das Haus hat einen Wert von, nehmen wir, sagen wir mal 250.000 Euro oder 150.000 Euro, wie auch immer. Sie können dieses Haus, jedenfalls in Deutschland, nicht so ohne weiteres verrenten. Das heißt, diese 250.000 Euro, die sie doch in dieses Haus investiert haben, die bleiben am Ende übrig.
Aber es ist doch so, wie Sie gerade angesprochen haben, wenn ich eine Immobilie kaufe und die abbezahlt habe zum Renteneintritt, spätestens zum Renteneintritt, dann habe ich mindestens eine Ersparnis, wenn ich sie selber nutze, oder ich habe ein Einkommen, wenn ich sie vermiete.
Ja.
Und die habe ich ja bis an mein Lebensende, weil die Immobilie steht ja.
Richtig. Aber die steht auch anschließend noch und die ist anschließend auch noch ihren entsprechenden Marktwert wert. Hm. Und diesen Marktwert hätten sie natürlich, es gibt in solche Modelle in den USA, natürlich verrenten können. Mhm. Das wird allerdings in Deutschland meistens nach kaum ausgeführt.
Okay. Rüdiger Busch aus Braunschweig am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe drei kleine Punkte. Wir hätten ja damals die gesetzliche Rente nur ein bisschen anpassen können an die Veränderung der Altersstruktur. Da haben Sie ja immer ganz viel von geredet. So viele Leute so alt, wäre wahrscheinlich gar nicht schwer gewesen, die gesetzliche Rente so beizubehalten. Die Riester-Rente, da hat Allianz eine ganz fette Lobbyarbeit geleistet dafür, dass diese Riester-Rente gekommen ist. Der Riester selber arbeitet ja jetzt auch bei den Versicherungskonzernen. Und die Riester-Rente kostet, so habe ich mehrmals gelesen, Verwaltungskosten so bis 15%, die gesetzliche kostet höchstens 2%, also wesentlich günstiger. Das hat uns alles Rot-Grün damals eingebrockt, also vielen Dank.
Das waren die drei Punkte. Dann fragen wir doch mal Reinhold Tieder als Geschäftsführer von der Deutschen Rentenversicherung. Ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn da an der staatlichen Rentenversicherungsschraube andere Signale gesendet worden wären, andere Schrauben gedreht worden wären, dass man hätte sagen können, okay, wann brauchen wir diese ganzen privaten Zusatzleistungen nicht, dann schaffen wir das immer noch auch auf absehbare Zeit, den Menschen eine bekömmliche Alterszeit dann zu gewährleisten?
Also eins muss ich jetzt erstmal zurecht gerade rücken. Ich bin nicht Geschäftsführer, ich bin Leiter des Geschäftsbereichs. Das ist in der Hierarchie ein Stückchen weiter unten. Ich will mich ja nicht größer machen, als ich bin.
Aber so wie Sie formulieren, sind Sie bestimmt bei Geschäftsführer.
Oder eher schon Rentner. Aber egal. Glücklicher.
Wie lange muss man eigentlich bei der Rentenversicherung arbeiten? Auch bis 67 oder?
Genauso wie überall. Ach so, ich bin ja Angestellter, so wie viele andere. Und ich muss in meiner Alterskategorie bis 65 und 9 Monate arbeiten.
Oh ja, okay.
Das ist ja. Die zur Frage von dem Herrn Busch. Sicher ist es richtig, dass man an der Rentenversicherung viele Schrauben hat, an denen man drehen kann. Und es ist ja auch sehr viel gedreht worden an den Schrauben. Es ist sehr viel reformiert worden an der Rentenversicherung. Das war auch nötig, weil wir sonst den demografischen Wandel sicherlich nicht in diesem Umlagesystem hätten bewältigen können. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch ganz gut gelungen. Jetzt kann man geteilter Meinung darüber sein, ob der letzte Schritt auf diesem Weg oder der vorletzte, muss man eigentlich sagen, nämlich dieser Einstieg in die Riester-Rente, in die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge, ob der nötig war. Ich glaube, zum Zeitpunkt damals, Ende der 90er, um die 2000er Jahre, da war die allgemeine Stimmung, da war in der Wissenschaft die Meinung ziemlich einhellig, da war in den Medien die Meinung sehr einhellig, dass es einfach eine gute Idee ist, mehr auf Kapitaldeckung zu setzen und etwas weniger auf Umlageverfahren, weil damals kapitalgedeckte Systeme und Produkte auch eine sehr gute Rendite gebracht haben. Ob man das heute noch genauso machen würde, weiß ich nicht. Aber damals war das, glaube ich, gut nachvollziehbar. Und damals hat auch die Rentenversicherung gesagt, dass das ein sinnvoller Weg ist, um die Beitragsbelastung in der Rentenversicherung nicht zu hoch werden zu lassen. Okay. Wir haben eine Reihe von anderen Stellschrauben. Und ich glaube, wenn wir heute drüber nachdenken würden, ob das denn alles so sinnvoll war, was wir gemacht haben, dann hätte man überlegen müssen, welche Alternativen hätte man gehabt. Eine der weiteren Stellschrauben ist das Renteneintrittsalter. Also die Anhebung der Altersgrenze auf 67 ist ja auch so ein Schritt, womit man die Rente, die dann ab 67 gezahlt wird, entsprechend höher ausfallen lassen kann. Und diesen Weg, das ist vielleicht so ein Hinweis, den jeder Einzelne ja auch überlegen kann, diesen Weg kann jeder Einzelne für sich auch entscheiden. Ich kann natürlich sagen, wenn ich nicht privat vorsorgen möchte oder wenn ich mein Geld anders anlegen möchte oder was immer ich tun möchte, ich kann natürlich sagen, ich arbeite länger über die Regelaltersgrenze hinaus und bekomme dann, wenn ich dann ein oder zwei Jahre später in Rente gehe, eine entsprechend und zwar sehr viel höhere gesetzliche Rente. Ich kann meine gesetzliche Rente praktisch, na ich sag mal so Pi mal Daumen gerechnet, um 8-9% erhöhen, wenn ich ein Jahr über die Regelaltersgrenze hinaus arbeite.
Ah ja.
Und von daher hat jeder Einzelne auch in der Hinsicht das in der Hand. Eine
gewisse Flexibilität.
Genau, mehr Flexibilität zu haben und muss sich nicht auf kapitalgedeckte Produkte verlassen. Ich weiß nur nicht, ob das jeder möchte. Damals, als die Altersgrenze angehoben wurde, gab es sehr viel Widerstände dagegen. Also diese Einführung der Riester-Rente ist ein Weg gewesen, den man damals für sinnvoll hielt. Mhm. Wenn man den nicht gemacht hätte, hätte man andere Wege gehen müssen.
Thomas Schwinzer aus Osnabrück, guten Abend.
Guten Abend, mein Name ist Tommy Schwinzer, aber das ist ja nicht so wichtig. Es geht darum, ich bin Ende 29, also werde jetzt Ende der 20er, ich werde jetzt 30, habe jetzt nach meinem Studium den ersten Job angetreten und gehöre wahrscheinlich zu den Leidtragenden, die sogar später bis 70 arbeiten müssen, also dass die Rentenhöhe noch weiter angepasst wird. Und habe mich jetzt halt mit der Vorsorge beschäftigt und habe mich halt auch mit Riester unter anderem beschäftigt. Und was ich halt immer schade finde bei diesen Runden, dass immer erzählt wird, dass Riester ja so gut ist und die gravierenden Nachteile irgendwie nie erwähnt werden. Zum Beispiel, dass ich das später komplett versteuern muss, den ganzen Betrag. Wenn ich sterbe, kann ich das nur zum ganz geringen Teil weiter vererben. Das Geld ist quasi weg. Wenn ich mit 67 tot umfalle, einen Monat nach der Rente, kriege ich quasi gesehen, einen Monat Rente raus. Ich habe, dann wird nicht gesagt, bei Geringverdienern habe ich den Nachteil, dass ich, dass das angerechnet wird, wenn ich unter einer gewissen Grenze mit meiner Rente bin, ein Existenzminimum nicht erreicht habe, wird diese Riester-Rente angerechnet. Und hätte ich da nicht vorgesorgt, würde ich sowieso eine Aufstockung bis zu dieser Höhe bekommen. Und diese Nachteile, die werden alle irgendwie nicht erzählt und dadurch ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in der Beratung bei unterschiedlichen Sachen, dass ein Fonds für mich am besten ist, über so einen langen Zeitraum, einen aktienbasierten Fonds, geht einfach über 30 oder 35 Jahre wesentlich besser und ich habe mehr Flexibilität, weil ich zum Beispiel auch jederzeit sagen kann, ich löse diesen auf und dann ist das Geld meins. Das ist halt nicht beim Riester so, da ist das Geld einfach weg.
Interessanter Hinweis, Max Mutzer, Experte für Geldanlagen, Altersvorsorge, Finanztest, Stiftung Warentest. Kann man das so stehen lassen? Ist das eine Erfahrung, die Sie in Teilen zumindest auch so bestätigen können?
Ja, die Fakten, die Herr Schwinzer nennt, sind zum größten Teil richtig. Also erstmal steuern, das stimmt. Die Riester-Rente muss komplett versteuert werden. Dafür hat man allerdings in der Ansparphase Steuerspareffekte. Also ich kann die Einzahlung, die ich in so eine Riester-Rente leiste, von der Steuerabsetzung absetzen. Das nennt sich nachgelagerte Besteuerung. Also ja, das stimmt, im Alter muss man die voll versteuern. Spare jetzt Steuern. Mhm. Das, was er sagt mit der Grundsicherung, stimmt auch. Das ist auch für Geringverdiener tatsächlich ein großer Anreiz, das nicht zu tun. Weil wenn ich später Grundsicherung beziehe, wird die Riester-Rente komplett angerechnet. Das heißt, dann ist es egal, ob ich für Riester vorgesorgt habe oder nicht. Wenn ich, also Grundsicherung ist die ja quasi eine Sozialhilfe. Das sichert ein gewisses Einkommen, dass ich im Alter nicht verhungere, wenn ich nicht keine ausreichende Rente habe. Das sollte aber einen jungen Menschen wie Herrn Schwinzer, der jetzt 30 ist, nicht abschrecken, fürs Alter vorzusorgen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, wenn er jetzt schon einen Beruf hat, dass er dann mit 67 in Grundsicherung gerät. Das passiert nur wirklich bei Leuten, die einen sehr unterbrochenen Erwerbsverlauf haben, immer nur im Niedriglohnbereich gearbeitet haben. Das sollte einen nicht davor abschrecken, persönlich vorzusorgen. Dann die Vererbung wurde angesprochen. Auch hier gilt, eine Riester-Vorsorge ist in erster Linie eine Vorsorge für mich selber. Da geht es darum, dass ich im Alter ein gewisses Zubrot habe. Das ist kein Modell, um Kapital an meine Erben weiterzugeben. Dafür gibt es bessere Modelle. Das sollte man auch trennen. Und ja, sind Punkte, die durchaus dagegen sprechen können, eine Riester-Versicherung abzuschließen, wenn man das alles nicht möchte. Aber das sind Punkte, die sind in dem System so angelegt und die müssen nicht unbedingt gegen diese Riester-Sachen sprechen.
Mhm. Sabine Ahrens aus Fassberg noch am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ja, ich habe leider ein bisschen später eingeschaltet. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht irgendwas, was am Anfang schon erzählt wurde.
Wenn, dann also unterbrechen wir sie einfach, unhöflicherweise.
Ja, das wäre nett. Genau. Also mir geht es eigentlich darum, ja, ich finde die Jahrgänge, die jetzt, ich bin zum Beispiel jetzt 56er Jahrgang und die Umstellung oder das Absenken des Rentenniveaus, ist, finde ich, für diese älteren Jahrgänge ja nun ganz schön schwierig, weil sie sind einerseits davon betroffen, sie werden später merken, dass sie weniger Rente kriegen, andererseits haben sie nicht mehr genug Zeit, um privat das anzusparen. Mhm. Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr problematisch an der ganzen Geschichte. Dann bin ich zum Beispiel in einem, also beruflich in einem Feld tätig, wo man auch nicht viel verdient. Das kommt noch dazu. Und ich weiß auch, viele meiner Bekannten und Arbeitskollegen sagen, ja, wir wissen ja, dass wir was zurücklegen müssten. Wir können es aber gar nicht. Das finde ich zum Beispiel eigentlich auch ein Drama. Dann kommt noch dazu der Bereich, in dem ich tätig bin. Ich bin Altenpflegerin. Wenn Sie da bis 67 arbeiten sollen, ich merke es jetzt, ich werde dieses Jahr 60. Das kann noch lustig werden, die letzten 7 Jahre. Mhm. Wenn man da nicht mit irgendwelchen Einbußen rechnen möchte, dann fehlt einem ja auch wieder was in der Rente. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht verstehen. Dieses Absenken des Rentenniveaus wird ja immer mit dem demografischen Faktor begründet. Das ist ja eine sachlich auch vernünftige Begründung, kann ja jeder nachvollziehen. Trotzdem ist es für einige Leute eine Katastrophe. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum wir in Deutschland, also das Gros der Menschen, das einfach so hinnimmt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir nehmen es einfach so hin. Wir reden ja jetzt schon davon. Heute Abend ist hier so ein Beitrag auf Dreisat zufällig. Jetzt ist um 9 Uhr zu Ende gewesen. Reiches Bayern, arme Alte, wie jetzt schon die Leute im Alter nicht mehr genug Geld haben, also Altersarmut. Und das wird noch ganz schlimm werden die nächsten Jahre. Warum nehmen wir das eigentlich einfach so hin? Ich kann
Frau
es nicht
Arndt.
Verstehen.
Vielen Dank. Jetzt muss ich Sie doch unterbrechen, obwohl Sie nichts gesagt haben, was wir nicht schon gehört haben. Also es war wirklich neu. Und ich würde gerne Herrn Reinhold Thiele nochmal die Gelegenheit geben von der Deutschen Rentenversicherung. Was macht man für Menschen wie Frau Arndt, die dann so einer Zwickmühle sind, die offensichtlich, sagen wir mal, in dem Fall zumindest einen ungünstigen Geburtsjahrgang haben?
Ja, ist übrigens mein Geburtsjahrgang, von daher sagen Sie jetzt nicht zu viel Schlechtes über diesen Geburtsjahrgang.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, es ist sicherlich so, dass diese Umstellung die verschiedenen Geburtsjahrgänge etwas unterschiedlich trifft. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass diese End-50er-Jahrgänge da besonders benachteiligt werden in dieser Umstellung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das die noch Jüngeren eher noch etwas stärker treffen wird. Aber richtig ist natürlich, dass jemand, der in einem schwer belastenden Beruf, wie Altenpflegerin ja nun eindeutig ist, tätig ist und da auch nicht sehr viel verdient, dass es da schwer vorstellbar ist, einerseits noch länger zu arbeiten. Das war ja die andere Alternative, die ich eben schon nannte, zu Riester. Oder aber zu sagen, ich mache eine zusätzliche Vorsorge, weil da ist nicht viel, von dem man zusätzlich vorsorgen kann. Das ist sicherlich ein Problem. Die Frage ist immer nur, was sind die Alternativen? Und die Alternative ist wäre einerseits ein höheren Beitragssatz für die Jungen. Der höhere Beitragssatz ist dann aber auch ein höherer Beitragssatz für die jungen Altenpfleger und für die Jungen, die ansonsten wenig verdienen. Es ist nicht so, dass das Geld vom Himmel fällt. Also wenn man das Rentenniveau höher ansetzt, wenn man mehr tut für die alten Menschen, wenn man sie früher in Rente gehen lässt, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Rente mit 63, die meines Erachtens keine sehr glückliche Idee war. Wenn man das macht, dann muss das irgendjemand bezahlen. Und das bezahlen die Beitragszahler. Und zwar alle, sowohl die mit gutem Einkommen als auch die mit einem niedrigen Einkommen. Und ob das immer sehr viel gerechter ist, kann man fragen. Ein Punkt hätte ich.
Kurz bitte, weil ich hätte noch zwei Fragen an Herrn Schmutzer.
Ganz kurz, genau, das passt ein bisschen mit dem, was Herr Schmutzer eben auch sagte. Ich glaube, ein echtes Problem ist, dass auf die Grundsicherung Alterseinkommen angerechnet werden. Einkommen aus der Riester-Rente, Einkommen auch aus der gesetzlichen Rente. Ich glaube, da müsste der Gesetzgeber ran und sagen, wer selber was getan hat für seine Vorsorge, wer selbst gespart hat, der sollte zumindest da ein Stück von rausbekommen, auch von der Grundsicherung beziehen.
Herr Schmutzer, an Sie nochmal die Frage. Wir haben ein Thema nur gestriffen bisher, das ist das Thema Aktien. Das sind ja Dinge, die auch angesprochen worden sind, Aktienfonds oder selber ein Aktienhandel. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sind die Deutschen überhaupt ein Volk, sind die Menschen in Deutschland überhaupt bereit, auch diese Risiken, die ja mit Aktien verbunden sind, zu verstehen und auch zu tragen? Wir haben ja auch schon Fälle gehabt, wo viel in Aktien investiert worden ist, wo dann hinterher die Börse gecrashed ist und die Leute sich darüber massiv beschwert haben, sogar Klagen angestrengt haben. Also wem würden Sie das empfehlen, Aktien oder Aktienfonds? Auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, leider.
Ja, also ich kann erstmal den jungen Anrufer von gerade eben auch verstehen, dass der gesagt hat, die Riester-Rente ist mir zu unflexibel, ich möchte lieber frei irgendwie sein in meiner Geldanlage. Und da hat er das Richtige gemacht. Er hat nicht in Einzelaktien investiert, weil die sind sehr risikoreich. Also wenn ich in ein Unternehmen nur investiere und diesem Unternehmen geht es dann schlecht, dann habe ich ein Problem mit meiner Aktie, weil dann ist die Aktie weniger wert. Wenn ich meine Aktien breit streue, das kann man zum Beispiel mit einem Aktienfonds, der weltweit anlegt. Wir empfehlen da die günstigen Indexfonds, das sind ETFs, nennen sich die. Mit denen kann man, wenn man einen nimmt, der weltweit streut, gleichzeitig in ungefähr 1600 Unternehmen investieren. Damit streut man das Risiko sehr breit und kann damit relativ ruhigen Gewissens in den Aktienmarkt reingehen. Die Deutschen lieben die Aktien nicht so sehr, aber wenn man noch ein bisschen Rendite haben möchte für seine Geldanlage, kommt man heute bei den niedrigen Zinsen, die es auf Tagesgeld und Festgeld gibt, leider nicht so richtig drum rum. Und es ist auch wirklich kein Teufelszeug, wenn man sich da ein bisschen informiert, regelmäßig Finanztest liest und guckt, wo man da guten Gewissens rein investiert, hat man da auch keine Probleme. Aber es ist ein relativ langer Anlagehorizont. Man sollte das nicht als kurzfristige Anlage sehen, sondern wir sagen mindestens 10 Jahre, dann kann einem mit so einem Aktieninvestment auch nicht so viel passieren.
Eine Frage noch nach dem Gold, wurde vorhin in unserer Umfrage kurz erwähnt. Ist das eine Möglichkeit, Gold zu kaufen als Anlage und damit dann auch als Altersvorsorge, wobei... Scheint mir jetzt nicht so ganz logisch, der Zusammenhang.
Nicht so richtig, höchstens als Beimischung. Wenn man das jetzt als Sicherheitskomponente haben möchte, Gold hat halt immer irgendeinen Wert. Also auch wenn die Aktienmärkte abrauschen und die Tagesgeldzinsen nicht abwerfen, hat Gold irgendwie noch einen Wert. Aber es hat halt auch keine gesicherte Wertsteigerung. Also es gibt halt keinen Grund, warum Gold heute weniger wert sein sollte als in 20 Jahren. Also als Anlage, die was abwirft, sollte man Gold nicht sehen, höchstens irgendwie, um ein bisschen was dabei im Depot zu haben. Aber ja.
Kurze Frage an alle drei Gäste. Bitte um eine kurze Antwort. Wie sorgen Sie noch zusätzlich vor, Professor Fachinger? Was machen Sie?
Kinder. Es ist eben schon gesagt worden, demografische Entwicklung ist das eine natürlich, die Personen, die arbeiten, aber man muss natürlich nicht vergessen, das ist nur die Menge, es kommt auch auf den Preislauf an, das heißt auf die Einkommen, die erzielen und davon zahlen die Beiträge. Wenn die Einkommen adäquat steigen, ist die Beitragsbelastung gar nicht mal so groß und man muss auch bedenken, dass natürlich die private Vorsorge auch Zahlungen beinhaltet, also 4% beispielsweise bei Riester. Und wenn Sie das in die Rentenversicherung zahlen würden, wäre der Beitragssatz dort und das Leistungsniveau deutlich höher.
Reinhold Tiede, ganz kurz. kurze Antwort. Machen Sie noch irgendwas zusätzlich zur Rente?
Ich habe eine Riester-Rente.
Sie haben eine Riester. Max Schmutzer?
Ich habe einen ETF-Sparplan.
Okay. Dann vielen Dank Ihnen. Wenn Sparen sich nicht lohnt, wie sorge ich für das Alter vor? Das war das Thema in der Redezeit mit Professor Dr. Uwe Fachinger. Ökonomie. Er lehrt Ökonomie und demografischen Wandel am Institut für Gerontologie der Universität Vechta. Mit Max Schmutzer, Experte für Geldanlagen und Altersvorsorge bei Finanztest, Stiftung Warentest. Und Dr. Reinhold Tiede, er ist zuständig bei der Rentenversicherung für Forschung und Entwicklung. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit. Die Lust am Selfie. Fördern neue Medien die Ich-Sucht? Sie können wie immer morgen schon ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Die Lust am Selfie. Fördern neue Medien die Ich-Sucht. Morgen ab 20.30 Uhr entweder anrufen oder sich ab sofort schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich weiß gar nicht, können Sie da vielleicht auch ein Selfie hochladen? Dann wüssten wir ja, woran wir sind. Also, das ist das Thema morgen in der Redezeit. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen guten Abend und jetzt Entspannung noch am restlichen Mittwochabend mit Play Jazz Moretta Heitzelmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.